ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Mit Nicole Köster. Peter Neumann, international gefragter Politikwissenschaftler und Extremismusforscher. Herzlich willkommen bei uns in SWR 2 heute.
Hallo, guten Tag.
Woran liegt's, dass Rechtspopulisten massiv an Unterstützung gewinnen? Darüber haben Sie gemeinsam mit dem Journalisten Richard C. Schneider geschrieben. Sie beide haben ganz viel beobachtet. Waren in Ungarn, Frankreich, Italien, den Niederlanden und den USA. Wie ist es denn, wenn Sie jetzt als Extremismusforscher, der am King's College in London lehrt, in Baden-Württemberg ankommt? Worauf gucken Sie als erstes, wenn Sie irgendwo ankommen?
Ja, erstmal die schöne Landschaft, dann fällt mein Blick auf den Wein. Aber als drittes interessiere ich mich natürlich auch für die Politik. Also das ist für mich auch immer ein Thema, wo immer ich auch bin.
Jetzt sind so gesellschaftliche Veränderungen ja nicht unbedingt äußerlich spürbar. Sie sagen auch, Sie gucken erstmal auf die Weinberge und so weiter, Sie nehmen das Äußerliche wahr. Aber so gesellschaftliche Veränderungen, die haben ja ganz viel mit Vertrauen in gesellschaftliche Institutionen zu tun. Wie lässt sich so etwas messen? Wie lässt sich Vertrauen messen? Das sehen Sie nicht auf der Straße, oder?
Naja, das sieht man schon manchmal so ein bisschen auf der Straße, wenn so die Normen zusammenbrechen, wenn Leute sich nicht mehr an Gesetze halten. Und das sieht man dann später auch in Umfragen. Und wenn Leute dann sagen, ich habe kein Vertrauen mehr in die Politik, ich habe kein Vertrauen mehr in den Staat. Und das sind dann immer so Situationen, wo dann eben auch Populisten eine Möglichkeit haben, wieder stärker zu werden.
Ja, gucken Sie dann, ob hier die Leute eher über eine rote Ampel gehen, mehr als früher? Oder wie lässt sich
das verstehen? Naja, das mit der roten Ampel, das wäre zum Beispiel so ein Indikator. Ja, also da gibt es ganz viele unterschiedliche Dinge in der Gesellschaft, die nicht unbedingt immer in Gesetzen stehen, aber wo sich Leute dran halten, weil es eine funktionierende Gesellschaft ist. Und wenn das eben aufhört, dann sieht man, da ist irgendwas mit der Gesellschaft, was nicht funktioniert.
Haben Sie noch ein Beispiel außer der roten Ampel?
Naja, ich denke mir immer zum Beispiel so, wenn es darum geht, schmeißt man Zeug auf die Straße oder in den Papierkorb oder wie viel Schwarzfahrer gibt es und so weiter und so fort. Also viele kleine Dinge in der Gesellschaft, wo man sagt, okay, da halten sich die Leute dran, weil es schon so einen gewissen gesellschaftlichen Zusammenhalt gibt.
Haben Sie da Erkenntnisse, ob das zugenommen hat, Schwarzfahren, andere Dinge?
Also das Müll hat allgemein zugenommen, kommt immer drauf an, über welchen Zeitraum, aber so in den letzten 20, 30 Jahren hat vieles von dem zugenommen.
Und das ist für Sie der Indikator zu sagen, das Vertrauen in gesellschaftliche Institutionen geht zurück?
Naja, in gesellschaftliche Normen erstmal. Also die Gesellschaft selber funktioniert nicht mehr so, wie es war. Und damit zusammen hängt dann häufig eben auch das Vertrauen in den Staat. Wir haben zum Beispiel festgestellt, dass vor 5, 6 Jahren mit der Pandemie ganz deutlich das Vertrauen in den Staat abgenommen hat. Und das hat natürlich auch zum einen mit diesen Krisen zu tun, zum anderen auch mit den sozialen Medien, weil eben das Gefühl da ist, man kann nichts mehr trauen, es werden auch viele falsche Informationen, es ist ganz schwer, das zu beurteilen und das macht es eben ganz, ganz schwierig für Leute überhaupt noch zu wissen, was ist richtig, was ist falsch.
Und sozialen Medien, da meinen Sie wahrscheinlich auch die Filterblasen, die darüber entstehen, ne?
Richtig, Leute geraten immer mehr in Filterblasen hinein, das bedeutet, dass sie dann immer nur noch Informationen bekommen, die eigentlich das bestätigen, was sie ohnehin schon glauben. Und dadurch bekommen sie so eine Art Tunnelblick. Das heißt, sie nehmen überhaupt andere Meinungen überhaupt nicht mehr wahr. Und das ist eine Gefahr für eine Gesellschaft, weil es natürlich schon wichtig ist zu wissen, es gibt auch andere Meinungen, man muss sich auch selbst überprüfen und das geht verloren.
Ja, ich fand es jetzt sehr spannend, in Ihrem Buch Das Sterben der Demokratie zu lesen, dass der Glaube an Verschwörungstheorien und geringes Vertrauen in gesellschaftliche Institutionen miteinander zusammenhängen. Können Sie es erklären, inwiefern?
Naja, also der Glaube an Verschwörungstheorien bedeutet ja erstmal, dass man glaubt, es gibt da also irgendwelche mächtigen Leute ganz, ganz oben, die eine geheime Agenda haben, die zum Nachteil der normalen Leute die Gesellschaft verändern soll. Und es ist eben auffällig, dass immer mehr Leute an diese Verschwörungstheorien oder Verschwörungsideologien glauben. Ganz verrückte Dinge, also während der Pandemie zum Beispiel die Idee, dass das Weltwirtschaftsforum in Davos eine totalitäre Regierung etablieren möchte, wo man erstmal sagt, das ist total absurd. Aber wenn man eben ohnehin kein Vertrauen in den Staat hat und wenn einem ständig erzählt wird, dass da irgendwelche Machenschaften Debatten laufen, von Bill Gates über Ursula von der Leyen bis zum Papst, dann glaubt man vielleicht auch irgendwann dran. Und das Gefährliche ist, wenn man an eine Verschwörungstheorie glaubt und diese Filterblasen reingerät, dann glaubt man eben häufig auch an andere, bis zu der Verschwörungstheorie, dass es überhaupt die Mondlandung nicht gab und so weiter und so fort. Und das ist dann ganz, ganz schwierig, die Leute dann wieder da rauszuholen.
Sie lehren als Professor für Sicherheitsstudien am King's College in London. Jetzt gab es gestern die Meldung, dass ein Flugzeug am Sonntag mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen an Bord mutmaßlich Ziel einer absichtlichen Störung des satellitenbasierten Navigationssystems GPS durch Russland geworden ist. Ist sowas so eine Frage, mit der Sie sich beschäftigen?
Ja, unter anderem auch. Ich bin ja an der Fakultät für Kriegswissenschaften und wir beschäftigen uns mit allen möglichen Formen der Kriegsführung, unter anderem eben auch aktuell mit dem Konflikt in der Ukraine und den Auswirkungen davon.
Was können Sie denn jetzt zu diesem GPS-Jamming, ist wohl der Fachbegriff, was können Sie dazu sagen? Was ist da passiert?
Naja, wir wissen vieles noch nicht. Es ist allerdings so, dass natürlich die Russen im Umfeld der Ukraine versuchen, auch immer wieder Frequenzen zu manipulieren. Und das ist auch eine Form der sogenannten hybriden Kriegsführung. Hybride Kriegsführung bedeutet eben, dass die verstanden haben, dass Krieg eben nicht nur mit Panzern und mit Soldaten geführt wird auf dem Schlachtfeld, sondern dass man zur Kriegsführung alle möglichen anderen Instrumente auch einsetzen kann, inklusive das Manipulieren der Öffentlichkeit, Sabotageakte oder eben das Manipulieren von Flugfrequenzen.
Was wissen wir denn jetzt? Ist das mutmaßlich? Ist das tatsächlich von Russland initiiert? Wie ist der Kenntnisstand?
Also die offizielle Bezeichnung ist mutmaßlich, aber es kommt wirklich im Prinzip niemand anders in Frage. Insofern würde ich schon so weit gehen und sagen, das ging wahrscheinlich von Russland aus. Die große Frage ist, ob sie wussten, dass das ein Flugzeug der Kommissionspräsidentin ist, ob sie das bewusst gemacht haben gegen dieses eine Flugzeug.
Wie ist das als Sicherheitsexperte? Können Sie das ja einschätzen? Gibt es dann irgendwann Bekennerschreiben, dass jemand dann sagt, ja, wir waren das und wir wollten mal eine Drohung aussprechen?
Nein, und das ist genau das Ding mit dieser hybriden Kriegsführung. Viele dieser Maßnahmen, auch Sabotageakte, die durchgeführt werden, die erlauben es sozusagen, das zu verneinen. Es gibt kein eindeutiges Bekennerschreiben. Aber Russland in diesem Fall kann behaupten, wir waren dafür nicht verantwortlich. Aber im Prinzip ist es klar, dass es wenig andere Möglichkeiten gibt.
Wie gefährlich ist denn so eine Situation? Wie können wir uns das dann am Himmel vorstellen? Was passiert da gerade?
Klar, also wenn diese Frequenzen manipuliert werden, wenn GPS nicht mehr zur Verfügung steht, dann sind Piloten nicht ganz blind natürlich, aber sie haben viele Instrumente nicht zur Verfügung, um diesen Flug richtig durchzuführen. Und deswegen ist das schon eine gefährliche Situation. Und deswegen ist das schon so eine Art Warnung. Kann man schon argumentieren, dass das eine Art Warnung ist und wo ich glaube, dass sich der Westen viel stärker dagegen wehren muss und wo der Westen auch verstehen muss, dass Krieg eben nicht nur bedeutet auf dem Schlachtfeld in der Ukraine, sondern dass Krieg mit vielen Mitteln durchgeführt wird, gegen die man gewappnet sein muss.
Es hieß dann, der Pilot hätte mit Karten arbeiten müssen. Jetzt stellt man sich vor, Karten sind doch gar nicht mehr an Bord. Das wurde dann auch hinterher dementiert. Und wie gut ist denn Deutschland gerüstet für solche Situationen?
Ja, also das, glaube ich, ist tatsächlich, das ist tatsächlich nicht richtig gewesen. Es ist offensichtlich so gewesen, dass dann per Funk der Pilot angewiesen wurde und dass es auch noch andere Systeme gibt, auf die man ausweichen kann. Im Großen und Ganzen ist Deutschland auf solche Methoden nicht gut vorbereitet. Wir haben lange geglaubt, dass wir von Freunden umgeben sind, dass es keine äußeren Feinde mehr gibt und dass man sich auf sowas gar nicht richtig vorbereiten muss. Denn wer will uns denn schon Böses? Und jetzt wachen wir auf und merken, dass auch innerhalb des Landes, also wir machen jetzt viel mit der Bundeswehr, das ist mehr gegen den äußeren Feind, aber auch innerhalb des Landes müssen wir viel mehr investieren in zivile Verteidigung und uns vorbereiten, dass auch innerhalb des Landes möglicherweise Dinge passieren können.
Die Frage ist, kann ich mich auf so ein GPS-Jamming überhaupt vorbereiten?
Also es gibt natürlich Möglichkeiten, Redundanzen zu schaffen, also zum Beispiel auch Piloten zu trainieren, mehr zu trainieren. Was macht man eigentlich in dieser Situation? Was könnte vorbereitet werden, um zum Beispiel andere Systeme in Stellung zu bringen, die dann im Notfall eine sichere Landung ermöglichen.
Rechtspopulisten sind in westlichen Demokratien auf dem Vormarsch. Das ist ein Ergebnis Ihrer Analysen. In der öffentlichen Wahrnehmung, da wird Populismus oft in die rechte Ecke gestellt. Wie sieht es denn mit dem linken Populismus aus?
Ja, linken Populismus gibt's auch. Und das Wichtige ist zu verstehen, Populismus ist erstmal einfach nur ein Narrativ. Das Narrativ ist, dass der kleine Mann, die normale Bevölkerung, ignoriert wird von denen da oben. Ja, denen da oben. Und das können natürlich Linke genauso machen wie Rechte. Es gibt auch Beispiele für linke Populisten. Wir hatten in Griechenland jahrelang
die Syriza.
Das war eine linke populistische Kraft. In England gab es diesen Jeremy Corbyn. Das war auch ein Linkspopulist. Also die gibt es auch.
Sarah Wagenknecht.
Ja, das zählt natürlich auch dazu. Und deswegen ist das nicht zu ignorieren. Aber der Unterschied ist natürlich, dass diese Linkspopulisten im Großen und Ganzen in Westeuropa zumindest nicht so erfolgreich sind wie Rechtspopulisten. Die Rechtspopulisten, die hatten 2010 im Durchschnitt in Europa 5% Zustimmung. Jetzt, heute, sind sie bei 25. Also es gibt in der ganzen Nachkriegsgeschichte keine politische Strömung, die so schnell so viel an Zustimmung gewonnen hat. Und deswegen ist es, glaube ich, an diesem Moment schon wichtiger und richtiger, sich mit diesem Rechtspopulismus auseinanderzusetzen.
Wenn wir mal auf die vergangene Bundestagswahl schauen und da insbesondere auf die jungen Wählerinnen und Wähler. Die haben vor allem die Linke und die AfD gewählt. Haben Sie eine Antwort darauf gefunden, warum das so ist?
Ja, ich glaube, dass die etablierten Parteien, also die zwischen AfD und Links sind auf dem politischen Spektrum, dass die Leute damit sehr enttäuscht sind und dass sie das Gefühl haben, dass es keinen Unterschied macht, wen sie wählen, ob jetzt CDU oder SPD oder sogar Grüne, dass am Ende im Prinzip immer dasselbe dabei rauskommt. Und deswegen ist Populismus, egal ob von links oder rechts, immer auch ein Symptom. Also wenn Leute Populismus kritisieren, dann sage ich, mit dem Finger, mit dem du auf die Populisten zeigst, solltest du eigentlich auch auf dich selber zeigen, denn das ist immer ein Indikator für ein verkrustetes System, dass da was nicht stimmt.
Bedeutet also im Grunde, wenn der Populismus zunimmt, dann haben die aktuellen Regierungen und die vorherigen versagt.
Dann haben sie zumindest, ja, man kann sagen, versagt, wenn man das ganz stark ausdrücken möchte. Aber sie haben zumindest offensichtlich nicht berücksichtigt, was viele Leute möchten. Und deswegen finde ich es falsch, wenn man Rechtspopulisten oder Linkspopulisten immer gleich als Extremisten bezeichnet. Manche davon sind es ganz, ganz sicher. Aber die Wählerinnen und Wähler sind es in den meisten Fällen nicht. Die sagen einfach, wir sind frustriert mit dem, wie es läuft. Und wir versuchen jetzt auch ein Warnsignal zu senden an die etablierten Parteien, dass die unsere Wünsche und unsere Bedürfnisse stärker berücksichtigen müssen.
Jetzt ist nur interessant, Sie beobachten das ja europaweit und auch in den USA. Das scheint ja ein Phänomen zu sein, was sich weltweit beobachten lässt. Warum versagen die denn dann alle, wenn wir bei dem Versagen bleiben?
Genau, also ich glaube, dass wir schon in den westlichen Gesellschaften, da gehört ja Deutschland dazu, schon so eine Art Krise haben. Wir haben stagnierendes Wirtschaftswachstum, es geht nicht mal richtig voran. Die Leute haben das Gefühl, dass es die eigenen Kinder mal nicht besser, sondern möglicherweise sogar schlechter haben als sie selbst. Gleichzeitig verändert sich die Gesellschaft sehr schnell und sehr stark. Das macht vielen Leuten auch Angst. Und man hat natürlich auch richtigerweise das Gefühl, dass der Westen nicht mehr so das große Vorbild ist, wie er es mal war. Also das Modell der westlichen Gesellschaft, nicht nur Deutschland, sondern überall im Westen, ist schon so ein bisschen in der Krise. Und dieser Populismus, das Aufsteigen des Populismus, ist ein Ausdruck davon.
Extremes Wahlverhalten drückt also im Grunde eine Sorge aus.
Eine Sorge, eine Befürchtung, und es sind oftmals ja genau nicht diejenigen, die ganz, ganz arm sind oder denen es ganz, ganz schlecht geht, die Populisten wählen oder Rechtspopulisten wählen, sondern es sind häufig, das wissen wir aus allen Ländern, Leute in der unteren Mittelschicht, also Leute, die noch was zu verlieren haben, die eben Angst vor der Zukunft haben. Und deswegen ist es manchmal gar nicht so wichtig, sich die aktuellen Zahlen anzuschauen, sondern zu schauen, was steht uns bevor. Denn das ist es, was die Leute antreibt, die Sorge um die Zukunft.
Stefan Kopse aus Friedrichshafen schickt eine SMS und liest gerade ihr Buch, und er dachte, dachte früher, dass Verschwörungstheorien eigentlich weniger von Gebildeten geteilt und verbreitet würden. Und jetzt hatte den Eindruck, er diskutiert ganz viel und unter anderem auch mit AfD-Sympathisanten. Und da sagt er, also er stellt dann fest, dass durchaus die Akademiker unsere Gesellschaftsordnung als korrupt und zunehmend links-grün gesteuert ablehnen und darstellen. Wie sehen Sie das?
Also ich glaube, dass natürlich diese Verschwörungstheorien inzwischen so verbreitet sind, dass alle gesellschaftlichen Schichten davon betroffen sind. Nicht nur ungebildete Menschen oder Leute, die keine Ahnung haben. Und das hat natürlich auch mit den sozialen Medien zu tun. Und das hat natürlich auch damit zu tun, dass eben ja der Zugang zu Informationen jetzt völlig anarchistisch ist. Jeder alles Mögliche posten kann und dadurch natürlich es immer schwieriger wird, auch zu unterscheiden, was ist gute, verifizierte Information und was ist Information, die irreführend ist oder möglicherweise sogar absichtlich so gesteuert ist, dass sie manipulieren soll.
Es gibt ja Studien wie die der Mercator-Stiftung, die zu dem Ergebnis kamen, dass die öffentlich-rechtlichen Medien über alle Parteien eher negativ berichten, dass die SPD häufiger vorkommt als Union, Grüne oder andere Parteien.
Gut, das weiß ich jetzt, kenne ich jetzt nicht diese Studie, aber es ist, kann natürlich schon gut sein.
Weil es eben die Regierungsparteien sind, die häufiger vorkommen.
Klar, das ist natürlich auch ein Faktor, dass Regierungsparteien häufiger vorkommen. Ich bin persönlich auch der Meinung, dass, und da bin ich etwas anderer Meinung als viele Leute, dass zum Beispiel die AfD auch aktiver gestellt werden sollte, dass man die schon einladen sollte, aber dass man sich natürlich auf Gespräche mit denen gut vorbereiten sollte. Eine Partei, die 25% in den Umfragen hat, da kann man nicht einfach so tun, als würde die nicht existieren.
Sie ist ja existent, auch in den Medien.
Sie ist existent, aber sehr unterdurchschnittlich. Also bei den Talkshows zum Beispiel, da sieht man immer die Statistiken, dass im Prinzip nicht jeder vierte Talkshow-Gast natürlich ein AfD-Gast ist, soll es natürlich wahrscheinlich auch nicht sein. Aber ich denke schon, dass man aktiver auch mit denen diskutieren muss, weil sie nun mal da sind und weil man sich auch mit denen auseinandersetzen muss. Mit deren Positionen, die in vielen Fällen meiner Meinung nach widersprüchlich sind oder wo keine gute Politik existiert.
Wir schauen mal weiter, was die SW1-Hörerinnen und Hörer schreiben. Norbert schreibt uns zum Beispiel zur Diskussion bei der direkten Demokratie, die viel besser gelebt wird und mit viel weniger Streit ist das Volk der Chef, nicht der bezahlte Politiker wie in Deutschland und der EU. Bei der direkten Demokratie kann die Bevölkerung Unterschriften sammeln für ein Referendum, was zu einer Volksabstimmung bei genug gesammelten Unterschriften führen kann, meistens zustande kommt. Das ist Demokratie, welche die Bevölkerung will. Warum will man die direkte Demokratie genau in der EU nicht? Das schreibt uns Norbert aus dem Kanton Thurgau in der Schweiz. Das muss man vielleicht noch dazu sagen, denn klar, die Schweiz ist ja für die Volksabstimmung bekannt.
Ja, also diese Diskussion mit der direkten Demokratie, die kenne ich seit Jahrzehnten schon. Und natürlich gibt es da positive und negative Erfahrungen. Also der Hörer hier kommt aus der Schweiz, da ist die Erfahrung größtenteils positiv. Ich wohne aktuell in England. Wir hatten 2016 eine Volksabstimmung über die EU-Mitgliedschaft, das sogenannte Brexit-Referendum, was dann zum Verlassen der EU geführt hat und was nach Ansicht der allermeisten Briten keine positiven Ergebnisse hatte.
Also aber in auch das Fall gehört dazu. Also wie man
natürlich
dann eben als Volk abstimmt.
Natürlich. Aber das Problem bei dieser Abstimmung war eben, und ich habe das ja persönlich miterlebt, dass da unglaublich viel gelogen wurde, dass da Kampagnen gefahren wurden. Ich hatte Flugblätter in meinem Briefkasten, wo gesagt wurde, Syrien wird jetzt Mitglied der EU und die kommen alle. Also da wurde unglaublich viel manipuliert und es lassen sich viele komplexe politische Fragen eben nicht immer auf Ja oder Nein Antworten reduzieren. Bei Politik geht es ja häufig darum, dass man verschiedene Dinge miteinander abwägt. Wenn man dann eben entscheidet, niedrigere Steuern, da sind vielleicht alle dafür, wenn man eine Volksabstimmung sagen würde, aber das hat eben dann Konsequenzen für andere Politikbereiche und diese Abwägung, das ist eigentlich das, wofür wir Politiker bezahlen. Also ich denke, dass man nicht alles vom Volk abstimmen lassen kann, weil es einfach nicht immer auf eine Ja- und Nein-Antwort reduziert werden.
Als Extremismusforscher haben Sie einige Länder besucht. In Ihrer Analyse kommen Sie zu dem Schluss, dass die Demokratien ausgehöhlt werden. Was meinen Sie damit?
Naja, was wir eben beobachtet haben, ist, dass was in vielen der Länder passiert, wo die Rechtspopulisten dran sind, dass die jetzt nicht über Nacht die Demokratie beenden. Das wird ja manchmal so suggeriert, dass gesagt wird, das ist Faschismus, da ist jetzt Machtergreifung, über Nacht ist die Demokratie vorbei. Leute haben da Bilder im Kopf, Fackelmärsche durchs Brandenburger Tor. Aber genau das passiert eben nicht. Wenn wir uns mal zum Beispiel Ungarn anschauen, Viktor Orban, der ist seit 15 Jahren dran. Dort hat die Demokratie gelitten. Aber es gibt nach wie vor Opposition, es gibt Medien, es gibt Gerichte, aber all diese Institutionen hat er im Laufe der Jahre ausgehöhlt, schrittweise. Also zum Beispiel das Erste, was er gemacht hat, als er an die Regierung drangekommen ist, ist, er hat die Zahl der Verfassungsrichter verdoppelt und natürlich seine Leute im Verfassungsgericht positioniert, so dass dieses Gericht niemals mehr ihm irgendwas sagen konnte. Er hat die Medien nicht verboten, sondern er hat die Medien verkaufen lassen an seine Freunde. Also die Institutionen existieren alle noch, aber sie sind nicht mehr das, was sie früher waren. Sie sind keine Kontrolle mehr seiner Macht.
Beispiel Niederlande. Dort ist die Koalition um den Rechtspopulisten Geert Wilders gescheitert.
Richtig. Also genau, aber die waren ja natürlich nur eine relativ kurze Zeit dran. Und dort ist es auch so, dass wenn es jetzt wieder Wahlen gibt, dass es wahrscheinlich wieder eine Koalition geben wird mit rechtspopulistischen Parteien. Aber es ist nochmal ein bisschen anders und das zeigen wir auch in dem Buch, wenn eben diese Rechtspopulisten dann in Koalitionen sind mit anderen Parteien und sich eben nicht zu 100% durchsetzen können. Und deswegen ist es eben auch wichtig, sich dieses Phänomen differenziert anzuschauen und zu sagen, die sind nicht alle Nazis, die sind nicht alle Faschisten, die sind sowieso nicht alle Faschisten, aber es gibt da auch zwischen denen Unterschiede.
Ja, spricht das nicht vielleicht sogar für eine funktionierende Demokratie, wenn wir bei dem Beispiel Niederlande bleiben? Die vier Parteien der Koalition hatten sich verpflichtet, den Rechtsstaat und die Grundrechte zu respektieren. Auch eine Anti-EU-Politik war für Wilders nicht zu machen.
Ja, und das zeigt eben, dass es da durchaus unterschiedliche Ansichten gibt und das natürlich die Zivilgesellschaft und auch die anderen Parteien schon beeinflussen können, wohin die Reise geht mit diesen Rechtspopulisten. Aber es zeigt eben auch, dass eben viele dieser europäischen Rechtspopulisten, ob jetzt in den Niederlanden oder in Italien zum Beispiel, dass die weniger extrem sind als die Rechtspopulisten, die wir hier in Deutschland haben. Also wenn man das vergleicht, sieht man eben auch schon die Unterschiede. Man sieht eben auch, dass die Partei, die wir jetzt in Deutschland haben, die AfD, viel extremere Tendenzen hat als zum Beispiel die Rechtspopulisten in Italien oder in den Niederlanden. Und das zeigt sich auch daran, dass zum Beispiel im Europäischen Parlament keiner mit der AfD eine Fraktion bilden möchte. Die sind alle in anderen Fraktionen, weil selbst für diese Populisten ist die AfD zu extrem.
Wobei, was ja großen Zulauf bei AfD-Anhängern findet, beispielsweise das Beispiel Umgang mit der Corona-Pandemie. Ein Untersuchungsausschuss, wie von der AfD gefordert, wird nicht eingesetzt. Die Frage ist, könnte der nicht vielleicht sogar mehr Vertrauen schaffen, da dort Zeugen unter Eid vernommen werden können und Beweise gesichert werden können?
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Und ich denke, dass man da auch als etablierte Parteien viel offensiver damit umgehen sollte und sagen sollte, da sind Fehler passiert und wir arbeiten das jetzt auf und wir versuchen daraus zu lernen. Der große Unterschied ist natürlich, dass zum Teil Verschwörungsideologen behaupten, dass das keine Fehler waren, sondern dass es mit Absicht passiert ist.
Ließe sich ja alles aufklären in so einem Untersuchungsausschuss.
Es ließe sich alles aufklären, aber, und das ist natürlich im gewissen Sinne menschlichen Level auch verständlich, niemand gibt gerne Fehler zu. Und ich glaube, das wollen die etablierten Parteien vermeiden. Aber ich glaube, sie sollten es tun, weil dadurch deutlich wird, dass es eben tatsächlich Fehler waren, Fehleinschätzungen und nicht unbedingt ein geheimer Masterplan, um die Demokratie abzuschaffen.
Jetzt gucken wir mal ins Nachbarland Frankreich. Wie steht's denn da um die Demokratie?
Ja, Frankreich ist natürlich eine funktionierende Demokratie, aber auch dort und länger noch als in Deutschland haben natürlich Rechtspopulisten große Fortschritte gemacht. Und es sieht so aus, wenn jetzt heute Wahl wäre, würden die Rechtspopulisten wahrscheinlich die Präsidentschaftswahl gewinnen und in 20 27 sind ja tatsächlich Wahlen und die haben da eine echte Chance, zum ersten Mal die Präsidentschaft zu stellen.
Wobei ja wegen Veruntreuung öffentlicher Gelder Marine Le Pen verurteilt wurde. Sie darf aktuell, heißt es, 2027 nicht zur Präsidentschaftswahl antreten. Kann das Urteil revidiert werden?
Das kann revidiert werden, aber selbst wenn es nicht revidiert wird, hat auch ihr Zögling, der sich auch schon positioniert hat, ebenfalls sehr, sehr gute Chancen, an die Macht zu kommen. Also insofern macht das wahrscheinlich gar keinen so großen Unterschied. Wenn überhaupt, dann würde ich sagen, hat diese ganze Affäre dazu beigetragen, dass die Rechtspopulisten sogar noch weiter an Zustimmung gewonnen haben. Was viele immer vergessen, ist, dass natürlich auch diese Parteien so einen gewissen Vorteil aus diesem Opferstatus ziehen und damit natürlich auch Werbung machen und sagen, das ist die letzte Möglichkeit, uns zu wählen. Alle sind gegen uns, deswegen haben wir Recht und so weiter und so fort. Und deswegen bin ich zum Beispiel auch gegen ein AfD-Verbot, weil ich glaube, dass die AfD davon profitieren würde.
Ja, und wenn Le Pen und andere Rechtspopulisten Volksabstimmungen einführen wollen, was ist denn daran an der Demokratie vorbei? Klingt doch erstmal gut.
Ja, klingt natürlich erstmal gut. Die Frage ist, worum geht es bei diesen Volksabstimmungen? Können diese Volksabstimmungen tatsächlich auf Ja- und Nein-Fragen reduziert werden? Und werden sie es tatsächlich machen? Das wissen wir ja auch von vielen Rechtspopulisten, wie zum Beispiel Viktor Orban in Ungarn, dass er vor seiner Amtszeit sehr viele Volksabstimmungen versprochen hat. Und als er dann dran war, war das plötzlich nicht mehr das Thema. Er hat ein oder zwei Abstimmungen durchführen lassen über Immigration, wo er wusste, da kommt das Ergebnis raus, das er möchte. Und insofern hat er sich wie ein typischer Politiker verhalten.
Ja, in Ungarn hat auch die Medienbranche umgekrempelt. In Frankreich wird der Rundfunk über den Staatshaushalt finanziert. Das vergrößert bereits jetzt dann die politische Einflussnahme vermutlich.
Ja, und da muss man halt immer ganz vorsichtig sein. Ich denke, was diese Rechtspopulisten oft machen, ist, wie zum Beispiel Viktor Orban, was der in Ungarn gemacht hat, ist, dass er die freien, unabhängigen Medien dazu gezwungen hat, zu verkaufen an Leute, die seine Freunde waren. Und jetzt haben wir 80-90% der Medienlandschaft in Ungarn, die in den Händen ist von politischen Freunden von Viktor Orban. Also natürlich gibt es noch Medien in Ungarn, aber man kann nicht mehr wirklich von wirklich freien Medien sprechen. Und das ist natürlich eine Gefahr.
Sie kommen dennoch immer wieder auf dieses Beispiel Ungarn zurück. Also Frankreich scheint jetzt nicht so schlimm zu sein. Wenn man nach dem Blick nach Italien wirft, dann bekommt Meloni sogar sehr viel Lob. Also wie blicken Sie darauf, wenn Sie dennoch sagen, ja, europaweit wird die Demokratie ausgehöhlt.
Ja, also ich glaube, Ungarn ist deswegen wichtig, weil Ungarn für all diese Rechtspopulisten das große Vorbild ist. Weil wir eben in Ungarn sehen, dass dort einer an der Macht ist seit 15 Jahren. Also dort sehen wir am deutlichsten, was langfristig passiert, wenn diese Leute dran sind. In Frankreich sind sie ja noch nicht dran. Deswegen können wir nur spekulieren darüber, was passieren würde.
Italien?
Wenn die tatsächlich in Italien sind, sie seit 3 Jahren dran. Und dort sieht man eben, dass sich das nicht so schlimm entwickelt hat, wie viele gedacht hatten. Es besteht aber natürlich nach wie vor schon eine gewisse Gefahr. Man sollte da aufpassen, was zum Beispiel Frau Meloni mit den Medien macht. Was sie natürlich sehr clever gemacht hat, ist, dass sie außenpolitisch sich den Druck vom Leibe gehalten hat, indem sie zum Beispiel sehr konstruktiv in der EU mitarbeitet, indem sie die einzige Rechtspopulistin ist, die die Ukraine unterstützt und nicht Russland. Deswegen kriegt sie von außen keinen Druck und das gibt ihr möglicherweise die Chance, im Inneren Italien umzubauen, sich selbst eine größere Machtposition zu geben und zum Beispiel auch die Medien auszuhebeln. All das hat sie bereits angefangen, aber sie hat ganz klar einen längeren Plan, einen strategischen Plan.
Aus Bönnigheim schreibt uns Martin Roos beispielsweise, finde gut, dass ihr Gast den Extremismus nicht an den Pranger stellt, sondern auf die Ursachen eingeht. Mich interessiert besonders, wie stark der Einfluss Russlands auf die Polarisierung, vor allem in den sozialen Medien, tatsächlich ist. Peter Neumann, vielleicht können Sie sich dazu äußern.
Ja, also Russland hat natürlich diese populistischen Bewegungen nicht geschaffen. Aber was Russland natürlich macht, ist, wenn es sieht, dass diese Bewegungen Erfolg haben, versucht es, sie zu unterstützen, weil Russland schon möchte, dass Gesellschaften im Westen gespalten sind, dass sie polarisiert sind und dass sie eben weniger effektiv gegen Russland Stellung nehmen können. Und deswegen haben wir in der Vergangenheit eben auch gesehen, dass viele von diesen rechtspopulistischen Kräften zum Teil auch finanziell von Russland unterstützt wurden. Frankreich ist ein gutes Beispiel. Die Front National, wie sie damals hieß, war eigentlich pleite, hat keine Kredite mehr bekommen und plötzlich gab es dann eine russische Bank, die der Partei 9 Millionen Euro geliehen hat. Ohne diesen Kredit gäbe es diese Partei wahrscheinlich gar nicht mehr. Genau dasselbe sehen wir in Österreich, in Italien, wo eben Russland zum Teil sehr enge Kontakte hat mit diesen populistischen Parteien.
Dann Einflussnahme auf Wahlen beispielsweise in den USA.
Ja, was die Russen 2016 und dann später wieder versucht haben, ist eben den öffentlichen Diskurs so ein bisschen zu manipulieren. Sie haben jetzt nicht die Wahlen gefälscht, das wurde ja auch nachgeforscht und da ist ganz klar rausgekommen, das haben sie nicht gemacht, aber sie haben natürlich versucht, zum Beispiel Donald Trump auch zu fördern. 2016, 2020 wieder und 2024 gab es auch wieder Anzeichen dafür, dass sie eben auch gerade in den sozialen Medien Botschaften versuchen zu beeinflussen oder zu verstärken, die ihren eigenen Vorstellungen entsprechen.
Wenn Sie jetzt mit all dem gesammelten Wissen, was Sie jetzt in Ihrer Analyse in diesem Buch zusammengetragen haben, wenn Sie da in eine Glaskugel schauen sollten und ich sag mal so einen Zeitrahmen von 10 Jahren, wo stehen die westlichen Demokratien in 10 Jahren?
Ja, also ich mache mir da schon große Sorgen. Deswegen habe ich auch zusammen mit dem Richard Schneider dieses Buch geschrieben. Ich glaube, dass es jetzt wirklich drauf ankommt und dass Politiker, Politikerinnen und Politiker in etablierten Demokratien, auch in Deutschland, sich wirklich am Riemen reißen müssen, dass sie verstehen müssen, dass jetzt in den nächsten Jahren wirklich alles auf dem Spiel steht und dass sie sich anstrengen müssen, tatsächlich auch die Fortschritte zu machen bei den Themen, die den Leuten wichtig sind. Wirtschaftspolitik zum Beispiel, also Leute müssen wieder das Gefühl haben, dass es vorwärts geht. Es ist auch wichtig, dass Politik ehrlicher wird und natürlich auch beim Thema Migration, was viele Leute dazu bringt, einer Partei das Vertrauen zu schenken, die ständig über dieses Thema spricht, nämlich die AfD, aber in Wirklichkeit auch keinen durchführbaren Plan hat dafür. Und das in den Griff zu bekommen, ich glaube, das würde der AfD viele Wählerinnen und Wähler kosten.
Was viele SV1-Hörerinnen und Hörer schreiben, den Bürger mehr ernst zu nehmen. Also da fühlen sich viele von der Politik nicht ernst genommen. Was würden Sie denn, Sie sind ja auch in der Politikberatung tätig. Was geben Sie denn den Politikerinnen und Politikern mit?
Also meine Beratung bezieht sich ja auch immer auch auf bestimmte Sachthemen, Sicherheitsthemen. Aber man versucht natürlich auch zu kommunizieren, dass es wichtig ist, dass trotz allem Politiker auch Fehler zugeben müssen, zum Beispiel Corona-Pandemie, ein wichtiges Thema, aber dass Politiker auch anders kommunizieren müssen. Also es ist natürlich toll, im SWR zu sein, aber wenn ich mir zum Beispiel anschaue, von den jungen Leuten, die Hälfte beziehen fast alle ihre politischen Informationen über die sozialen Medien und dort sind eben die etablierten Parteien fast überhaupt nicht präsent. Also die haben das immer noch nicht geschafft, authentisch in den sozialen Medien zu kommunizieren, knackig, kurz und echt. Und ich glaube, da müssen die viel, viel mehr dran arbeiten.
Sie lehren am King's College in London, kommen ursprünglich aus Würzburg. Wann war Ihnen klar, dass dieses Thema Extremismus, Sicherheit, dass Sie das so packt, dass Sie sich dem verschrieben haben?
Ich bin während meiner Studienzeit als Erasmus-Student ins Ausland, ein Jahr nach Belfast in Nordirland. Das war 1997, 98. Das war das letzte Jahr dieses Nordirland-Konflikts, also es war noch Konflikt, aber es ging auf dieses Friedensabkommen zu, also eine unglaublich spannende Zeit. Da hatte natürlich auch viel mit Terrorismus, mit Extremismus, die IAA damals zu tun. Das hat mich eigentlich nicht mehr losgelassen. Ich habe dann promoviert und während meiner Promotion ist der 11. September 2001 passiert, und wo sich dann natürlich plötzlich alle auf dieses Thema islamistischer Terrorismus gestürzt haben, ich auch, und damit hat meine Beschäftigung eigentlich angefangen.
Wie sind Sie dann am King's College in London gelandet?
Nein, ich habe da promoviert und habe meine Promotion dort abgeschlossen, bin dann erstmal woanders hin, bin dann aber wieder zurück nach London.
Wie ist das Leben in London im Vergleich zu Würzburg, wenn Sie da auf Ihre Heimatstadt gucken? Was ist alles anders?
London ist natürlich eine Stadt mit, ich glaube, aktuell über 8 Millionen Einwohnern. Das ist natürlich eine Weltmetropole, dort gibt es alles. Man sieht in London im Prinzip jeden Tag alle positiven Auswirkungen einer riesigen multikulturellen Stadt, aber natürlich auch einige der Probleme. Einfach ist es nicht. Wenn man irgendwo sich mit jemandem in London trifft, muss man sich immer mindestens eine Stunde Zeit nehmen, um dorthin zu kommen. Und das ist natürlich auch relativ teuer.
Sie haben jetzt 30-jähriges Abi-Treffen, kommen also wieder zurück nach Hause. Was sind die Fragen, die Sie da, wenn Sie dann in die Heimat kommen, immer und immer wieder beantworten müssen?
Das ist eine gute Frage. Also Leute fragen mich natürlich, wie ist das mit dem Brexit? Ne? Ist das jetzt besser oder schlechter geworden? Für mich hat sich persönlich nicht besonders viel geändert. Ist natürlich auch einfacher in London zu sein als irgendwo im Norden des Landes auf einem Dorf. Viele Leute erkundigen sich natürlich, wie das jetzt weitergeht, ob ich in London bleibe, ob ich Interesse habe, wieder nach Deutschland zurückzukommen. Und die Antwort darauf ist im Prinzip natürlich schon. Aber ich fühle mich in London sehr, sehr wohl eigentlich.
Was sind denn da in Sachen Forschung jetzt die kommenden Themen, mit denen Sie sich ganz intensiv auseinandersetzen?
Naja, zwei Themen, die unglaublich wichtig sind, die jetzt auch bei dem Thema Rechtspopulismus viel verändert haben, aber auch bei allen anderen Formen des Extremismus, ist natürlich das Internet. Also die sozialen Medien, das Internet, immer mehr Radikalisierung, auch beim islamistischen Terrorismus, spielt sich online ab und das verändert natürlich alles. Die Tatsache, dass wir immer mehr von diesen sogenannten Einzeltätern sehen, hat was mit dem Internet zu tun. Das sind Leute, die radikalisieren sich online, machen das dann was auf eigene Faust. Und wir sehen auch jetzt zum Beispiel im islamistischen Bereich eine unglaubliche Wutspirale, was mit dem Konflikt in Gaza im Nahen Osten zu tun hat. Das hat sich bisher noch nicht so bemerkbar gemacht, aber ich glaube, da kommt noch was. Und das wird unsere Gesellschaft natürlich auch wieder vor große Herausforderungen stellen.
Dann sagen wir erstmal herzlichen Dank für den Besuch heute Vormittag in SWR 1 Leute, Extremismusforscher Professor Peter Neumann.
Vielen Dank für die Einladung.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.